Das heißt, wir haben insgesamt eine extrem verwundbare Infrastruktur, die unser alltägliches Leben beeinflusst. Ganz gleich, ob das in der Früh das warme Wasser ist, das aus der Wasserleitung kommt, oder der Strom. Stellen wir uns vor, wenn in Wien der Strom ausfällt.
Wie in Berlin?
Ja, dann ist nach 20 Minuten, bricht das Handynetz zusammen. Und das ist für mich nicht nur eine grobe Fahrlässigkeit, sondern das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, was man da der Bevölkerung, der eigenen Bevölkerung antut, aus parteipolitischen Gründen. Ja. Und ich würde sogar in der Situation vorschlagen, heben wir den Clubzwang auf. Weil dann sieht ja jede Staatsbürgerin, wer jetzt im National aufsteht, nämlich dafür ist und wer dagegen ist. Nämlich wer dagegen ist, dass wir den Soldaten die Ausbildung ermöglichen, das halbwegs überleben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Ich bin Stefan Zöckling, willkommen bei Streitwert. Unser Gast heute, Generalmajor Thomas Stalinger. Ich habe 1990 maturiert. 1989 ist Osteuropa auseinandergebrochen, wenn man so möchte. Russland zerfallen. Wir haben Anfang der 90er Jahre die Irak-Kuwait-Krise gehabt. Wir haben kurz danach den Jugoslawienkrieg gehabt, mit kurzem Frieden, dann Kosovo-Krieg in die späten 90er Jahre hinein, 98 die große Russland-Krise, zumindest ökonomisch gesehen. Ich habe mir damals gedacht, na, da scheppert es ordentlich am Beginn meiner Ausbildungszeit, Studium und so und auch Berufstätigkeit. Würdest du diese geopolitischen Verwerfungen der frühen 90er Jahre, sind die vergleichbar mit dem, was wir heute erleben? Oder ist das alles ganz anders?
Ich würde sagen, in den 90er Jahren war es noch relativ einfach. Ja, wir haben so quasi immer noch aus den 80er Jahren heraus den Ost-West-Konflikt gehabt. Das waren quasi die großen Proponenten, waren USA und Russland. Wir haben auch eine Welt gehabt, kann mich noch gut erinnern, wie das erste Mal zu Beginn der 90er Jahre in Tadschikistan war, die Verbindung zur Familie war mittels Brief. Mhm. Dass die Antwort dann nach 8 Wochen oder 9 Wochen wieder zurückkommen. Das heißt, auch diese Informationsflut, die jetzt auf unsere Bevölkerung alltäglich hereinbricht, das war damals alles noch im Zeitlupentempo, würde ich es einmal so bezeichnen. Und dann haben sich natürlich jetzt, was geopolitisch betrifft, sich unterschiedliche Spieler noch herausgebildet. Wir haben China, wir haben Russland, wir haben Indien. Indien ist in der Zwischenzeit bevölkerungsreichste Land. Wir haben einen globalen Süden, der weit selbstbewusster ist. Der sagt, wir haben die Ressourcen und daher wollen wir auf Augenhöhe begegnet werden. Das heißt, die Welt ist nicht nur schneller geworden und dynamischer, sondern mit weit mehr Akteuren, multipolarer. Das macht den Unterschied aus zu unserer, unter Anführungszeichen, vermeintlich friedlichen Zeit, wobei auch zu unserer Zeit, du hast das eh aufgezählt, hat es einige Konflikte gegeben, aber die waren halt auch medienmäßig noch relativ weit weg, wenn man den Konflikt in Afrika außer den Experten wirklich interessiert oder in Südamerika.
Gut, aber trotzdem, also ich meine an der Grenze der Steiermark hat es geknallt und das ist geschossen worden, also so weit weg war es nicht. Ne?
Ja, aber der Ausmaß war, das war so eine temporär kurze Zeit, muss man dazu sagen. Es gab dort, es sind ein paar Schüsse gefallen, es war aber jetzt nicht vergleichbar mit dem Kosovo-Krieg, war schon etwas heftiger, muss man auch dazu sagen. Aber auch das, vielleicht ein guter Punkt, die Betroffenheit, ja, gerade was die österreichische Bevölkerung betrifft, hat mir nach wie vor das Gefühl, wir leben da auf einer Insel der Seligen.
Hm. Wenn ich jetzt auf den Globus schaue und sehe, dass China Ende 25 mit 130 Flugzeugen und Raketenstarts eine Blockade Taiwans simuliert hat, unter Anführungszeichen, ist der Gedanke zulässig, dass nach dem Motto, was du darfst, darf ich schon lange. Also USA greifen den Iran an, schaden damit Indien und China. Darf China ungestraft Taiwan angreifen, Europas Wirtschaft somit zum Kollabieren bringen wahrscheinlich, Stichwort Chipindustrie, Stichwort Halbleiter und andere Lieferketten, und könnten die Amerikaner gar nichts dagegen sagen?
Ich würde mal primär, wir sehen jetzt, was passiert, wenn die Straße von Hormuz blockiert wird. Das ist ungefähr 20% der Erdöl und Erdgas weltweit, das weltweit gebraucht wird, kommt da raus. Durch die Straße von Taiwan geht aber 60% des weltweiten Güterhandels. Da rede ich jetzt noch gar nicht von einer Besetzung von Taiwan, sondern durch die Straße von Taiwan 60%. War immer so 5,4 Trillionen US-Dollar, Trillionen, die da jährlich durchfließen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Des Globalen.
60% des globalen Handels läuft da durch. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, China, und da bin ich jetzt noch weit davon entfernt, was sie machen werden, nur die sehen jetzt, und die USA haben da sich jetzt ein Negativbeispiel gesetzt, wenn ich internationale Gewässer blockiere, was gerade die Amerikaner vor der Straße von Hormuz machen, kann China in Zukunft sagen, naja, was den USA erlaubt ist, ist mir auch erlaubt. China wird jetzt nicht die komplette Straße von Taiwan sperren, aber wenn man es vergleicht mit einem Marionettentheater, da laufen sehr viele Fäden durch. Und so wie der Puppenspieler sieht, ich ziehe da einen Faden und es bewegt sich ein Fuß oder bewegt sich nicht, sieht jetzt auch China, welche Stränge gehen da durch und welche nicht. Und wie sehr kann ich die globale Wirtschaft steuern, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn ich diese Fäden ziehe oder nicht ziehe. Es reicht ja, wenn ich Schiff nicht weiterfahren lasse. Und am Anfang ist ja die Bildung von künstlichen Inseln in der Straße von Taiwan, da haben wir uns gefragt, warum macht das China und dergleichen, wo ist das Land? Nein, das sind kleine Marinestützpunkte in dieser Straße und sie bauen einen Flugzeugträger nach dem anderen. Und das macht es dann für die Amerikaner, wenn man über die, gibt den englischen Begriff Freedom of Navigation, also die Schifffahrtsfreiheit zu garantieren, das wird dann schon kompliziert, wenn dort ein paar chinesische Carrier Groups oder Flugzeugträgerflotten drin sind und die Amerikaner sind versorgungsmäßig relativ weit davon entfernt, nämlich ihre Versorgungsstützpunkte für diese Flugzeugträger, also ganz einfach die chinesische Küste vor der Tür. Das wird schon eine der möglichen Konflikte sein und so kann man auch die US-China-Beziehungen sehen. Ja. Trump fliegt ja nicht umsonst nach Peking, sondern da geht es natürlich auch offene Gesprächskanäle. China und Russland haben eine gegenwechselseitige, sehr starke wirtschaftliche Abhängigkeit. Also es ist nicht so einfach, dort irgendwas zu tun. Aber wieder aus europäischer Sicht darf man das schon mit hoher Aufmerksamkeit betrachten. Und du hast Taiwan erwähnt, ja, zusätzlich werden dort nur 2/3 der Halbleiter erzeugt. Und die jährlichen Übungen, was hat mein Mittelalter gemacht? Da habe ich eine Burg einnehmen können in zwei Varianten. Entweder ich habe die Mauern eingerissen oder ich habe es belagert. Und so ein Belagerungsring, das ist die chinesische Marine schon in der Lage, rund um Taiwan aufzuziehen.
Wir reden viel über den Iran, die Ukraine, Taiwan, du warst in Syrien, in Tadschikistan, hast du schon gesagt. Wir reden nicht, nämlich nicht, dass nur wir zwei nicht, sondern ganz generell reden wir als Gesellschaft nicht über Dinge, die man nicht sieht. Cyberkriminalität, Blackouts, nämlich gezielte, akkordierte. Wir reden nicht über den Westbalkan, wir reden nicht über den Kosovo, wir reden nicht über die Dinge, die auch da passieren, wo arabische Investoren oder islamische Investoren Platz greifen und Platz nehmen am Balkan. Wir reden nicht über die Sahelzone oder die Arktis. Ja, es war ganz lustig irgendwie, dass der Herr Trump gesagt hat, und er holt sich jetzt Grönland, weil das gehört irgendwie ihm. Aber was sind das für, oder welche Gefahren verortest du da für die Gesellschaft, für die Sicherheit, für die auch Verteidigungsfähigkeit, Stichwort Cyberkriminalität?
Ja, wir hatten ja gerade einen Zwischenfall bei einer Erdöl-Erdgas-Pipeline, die aus dem Hafen von Triest bei der Hafen von Dresden, die unheimlich große Bedeutung hat, und zwar nicht nur für Österreich, kommt ja 90% des Erdöls, das in Schwechat verarbeitet wird, durch eine Pipeline, Rufzeichen, aber auch für den süddeutschen Raum kommt es durch eine Pipeline vom Haas von Dresden und das zeigt schon auf, gab er dort eine Sabotageaktion, wo man die Elektrizität bei einer Pumpstation lahmgelegt hat, das nur relativ harmlos war, ich kann die auch in die Luft jagen. Das ist nur ein Bereich. Das heißt, wir haben insgesamt eine extrem verwundbare Infrastruktur, die unser alltägliches Leben beeinflusst. Ganz gleich, ob das in der Früh das warme Wasser ist, das aus der Wasserleitung kommt, oder der Strom. Stellen wir uns vor, wenn in Wien der Strom ausfällt.
Wie in Berlin?
Ja, dann ist nach 20 Minuten bricht das Handynetz zusammen. Ja. Weil die ganzen Sendemasten und Repeatermasten eine maximale Batteriedauer haben von 20 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet.
Das ist eigentlich Steinzeit, oder?
Ja, das ist Steinzeit und wie gehen wir damit um? Dann haben wir auf der Iberischen Halbinsel ein Blackout gehabt. Das war jetzt primär technisch verursacht. Aber stellen wir uns vor, in dieser Situation ist jemand in der Lage, mit Desinformation die Gesellschaft zu beeinflussen. Nehmen wir Spanien, man hat dort die Gesellschaft gesagt, schaut, wir haben das im Griff, es kam zu keinen großartigen Plünderungen oder dergleichen. Wenn du in der Lage bist, in diese Situation, jetzt sei es so, das Blackout dauert 14 Tage, dann kannst du ungefähr vorstellen, was auf den Straßen passiert. Da werden nicht nur die Supermärkte geplündert, da bricht die Anarchie auf den Straßen aus. Ja? Und das beginnt bei Wahlbeeinflussungen von Externen und das zeigt, wie sehr verwundbar unsere Gesellschaft jetzt nicht nur durch mechanische Dinge ist, sondern vor allem das Social Media vielleicht auch schon angeschnitten, über Social Media, ja, die Informationsquellen. Die Leute, die Masse der Bevölkerung schaut ja nicht Zeit im Bild an im ORF, sondern kriegt ihre Informationen, sage ich jetzt mal, weitläufig übers Handy, über Social Media und dergleichen. Und wenn ich in der Lage bin, und das ist ja quasi einer der Teilaspekte der hybriden Kriegsführung, also quasi nicht nur die mechanische Einwirkung auf die Infrastruktur, sondern vor allem die Einwirkung quasi in die Gehirne der Bevölkerung. Und da sind wir extrem verwundbar. Da wäre es auch an der Zeit, da hilft nicht das Social-Media-Verbot gegen 16-Jährige, sondern da würde es sehr stark helfen, der Gesellschaft zu lernen, wie gehe ich mit Informationen um, ist eh schwierig genug, auch für uns Experten. Du kriegst die Informationen und jetzt sagst du, wie wahr ist das? Oder was ist da jetzt da quasi der Falschheitsaspekt in dieser Information? Aber umso mehr müssen da enorme Anstrengungen gesetzt werden. Und wenn man jetzt zusätzlich noch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz drüber legt, ja, dass das noch vervielfacht, schon vermutlich ein Interview zwischen uns beiden durch zwei Fake-Figuren darstellbar werden, die genauso ausschauen und sprechen
wie wir. Ich habe dieses Thema ausführlich mit meinem Gast Gernot Blümel diskutiert, der das auch von einer großen philosophischen Perspektive aus betrachtet oder betrachten kann. Umso wichtiger ist natürlich ein unabhängiger, wären unabhängige und objektiv berichtende Medien. Desto wichtiger ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, egal ob er ARD, ZDF oder ORF heißt. Aber wiederum umso wichtiger ist, dass dort die Arbeit so gemacht werden kann, dass sie tatsächlich nicht parteipolitisch gefärbt oder beeinflusst ist, sondern objektiv und auf Fakten basierend. Und dementsprechend wichtig ist es auch in Wahrheit, Stichwort Artificial Intelligence, uns als Konsumenten etwas in die Hand zu geben, woraus wir erkennen können, das ist fake und das ist wahr.
Oder? Ja, ist leicht gesagt. Wird sicher einen Nobelpreis dafür geben, für denjenigen, der das Instrument erfindet, weil du brauchst ja wieder Algorithmen, auf die du dich verlassen kannst, ja? Dass diese Algorithmen nicht in einer gewissen Richtung gesteuert sind, die dir dann eine Realität, das doch eine andere Realität wieder darstellen. Aber ich bin ganz bei dir, das ist eines der wesentlichen Aspekte und Herausforderungen auch für uns, wenn du jetzt Informationen am Tisch kriegst, ganz gleich durch welche Quelle feststellen zu können, wie real, wie wahr, wie unwahr. Oder wer steckt überhaupt dahinter? Das war in unseren Jugendzeiten leichter, weil du hast eine Zeitung gekauft und hast gewusst, die ist halt mehr links gefärbt, mehr konservativ gefärbt und man hat ganz einfach die Quelle gewusst. Das kennen wir jetzt nicht mehr, das ist sehr schwer feststellen.
So wie viele andere deiner Kolleginnen und Kollegen auch, schließt du es ja aus, nach deinem Ministeramt von der Seitenlinie oder vom Spielfeldrand zu kommentieren. Du bist aber trotzdem in eine Bundesheerkommission oder Wehrdienstkommission berufen worden. Dementsprechend darf ich, kann ich, muss ich dich dazu befragen, weil du dort eine Rolle hast und auch eine Meinung. Du hast natürlich empfohlen, eine Verlängerung des Wehrdienstes auf 8 Monate. Das Bundesheer hat 2025 erstmals seit Jahren ein Personalplus von, glaube ich, 700 Personen netto, also nach Pensionierungen und Abgängen. Es wurde die Teilnahme an Sky Shield beschlossen. Die ganze Sicherheitsstrategie verzögert sich erneut, weil es zwar eine Kommission gibt, auch der uns beiden bekannte und geschätzte, glaube ich, dass ich nichts Falsches sage, Major Erwin Hameseder.
Generalmajor.
Generalmajor Erwin Hameseder hat sich natürlich für die Verlängerung auf 8 Monate ausgesprochen. Jetzt gibt es eine Kommission von wirklichen Experten, muss man so sagen, die sagen, das ist es, das brauchen wir, das brauchen wir als Heer, das brauchen wir als Gesellschaft. Und dann kommt jetzt einmal provokant eine unwissende Regierung und sagt, das machen wir eine Volksbefragung. Was ist deine Antwort darauf?
Zunächst einmal ist es unverständlich, dass das Papier der Sicherheitsstrategie, das vor Weihnachten fertig war, noch immer nicht einmal im Nationalrat diskutiert wurde. Das war Papier, haben alle relevanten Ministerien den Input geliefert, Experten wie der Franz-Stefan Gadi, Reinhard Heinisch und wir haben zusätzlich noch Bürgerforen gehabt, die ebenfalls einen Aspekt reingebracht haben. Also das wäre höchste Eisenbahn, die Strategie endlich rauszubringen und die Argumente, die man hört, der Iran-Konflikt, eine Strategie ist nicht dazu da, bei jedem Konflikt wieder neu gemacht zu werden, sondern das sind dort, wo wir zuerst darüber gesprochen haben, das ist ein langfristiges Papier. Was die Wehrdienstkommission betrifft, gab es ja nicht nur die Empfehlung, 8 Monate Grundwehrdienst zu machen plus die 2 Monate Milizium, die nur dazu um den Ausbildungsstand dann entsprechend auf dem gleichen Stand zu halten, sondern da gibt es eine Unzahl von Empfehlungen auch noch dazu, wie man einerseits welche Rahmenbedingungen notwendig sind, um tatsächlich auch genug Freiwillige für das Bundesheer zu finden. Dass man dann, und da bin ich ganz bei dir, sagt, na, wir machen entweder Volksbefragung, und ich habe mir ja schon klar in den Medien dazu geäußert, wir sind 50 Stunden zusammengesessen, die Experten. Wenn ich es ernst meine mit einer Volksbefragung, dann muss ich dem Volk, der Bevölkerung, den gleichen Wissensstand bieten. Und damit beginnt es aber schon. Wenn ich das nicht tue, was ist dann der Zweck dieser Volksbefragung?
Ein parteipolitisches Geplänkel.
Genau so ist es. Und der nächste Punkt ist, das fällt jetzt immer wieder unter den Tisch. Wir reden von 8 Monate Ausbildung. Um dann einen Soldaten zu haben, der in den Situationen, wie wir es vorher besprochen haben, an einem Checkpoint steht, nicht irgendwelchen uniformierten Soldaten gegenübersteht, sondern irgendwelche Zivilisten, die sich dann in letzter Sekunde als Terroristen herausstellen. Es würde im Vergleich, gute bekannte Familie, wo die Tochter jetzt die Polizeischule macht, es würde dort niemandem einfallen, innerhalb der ersten 6 oder 8 Monate eine ausgebildete oder halb ausgebildete Polizistin, dort dauert die Ausbildung ja 2 Jahre, jetzt zu einem Checkpoint zu stellen nach einem Banküberfall. Weil jeder wird sagen, das ist unmoralisch, da gefährdet man das Leben, nämlich sowohl der Polizistin als auch dem Gegenüber, weil jetzt kommt vielleicht nicht der Bankräuber, sondern du und ich mit dem Auto und wir erwarten uns auch eine entsprechende verhaltene Reaktion in dem Fall. Bei den Soldaten fällt das völlig unter den Tisch und du hast das Gefühl, es ist eigentlich, und da nehme ich jetzt keinen aus von den Politikerinnen, eigentlich gleichgültig zu sagen, okay, dann haben wir halt, dann lassen wir uns halt ein bisschen Zeit mit der Entscheidung. Hervorzuheben ist, dass jetzt gestern auch die Verteidigungsministerin und davor schon gesagt hat, jawohl, ich schließe mit dem an, aber was mir fehlt, und es gab halt eine sehr einfache Lösung. Wir reden ja nicht über, was die Wehrpflicht betrifft, über ein Bundesverfassungsgesetz, sondern wir reden über einfaches Gesetz. Naja, das brauche ich als Regierung nur dem Nationalrat zur Abstimmung bringen.
Ich wollte gerade sagen, das kann ich beschließen in einem halben Monat.
Das geht eigentlich, noch schneller, weil ich ändere ja nur eine Zahl, ich ändere die Zahl von 6 auf 8. Und ich würde sogar in der Situation vorschlagen, heben wir den Clubzwang auf. Weil dann sieht ja jede Staatsbürgerin, wer jetzt im National aufsteht, nämlich dafür ist und wer dagegen ist. Nämlich wer dagegen ist, dass wir den Soldaten die Ausbildung ermöglichen, das halbwegs Überleben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Und ich bin überzeugt, für dieses einfache Gesetz finde ich ganz bestimmt eine Mehrheit im Nationalrat. Die zweite Geschichte, Änderung des Zivildienstgesetzes, Anhebung des Zivildienstes, braucht jetzt 2/3 Mehrheit, aber auch selbst, sieht die Bevölkerung dann dort, wer von den Abgeordneten, wem liegt jetzt dran, das System zu verändern, und auch dort besteht ein hoher Bedarf und wem nicht. Da sollte man den Mut haben,
aber das einfach zu tun. Aber wenn es die Ministerin möchte und wenn es die Kommission möchte, warum passiert es nicht? Warum geht die Ministerin damit nicht einfach in den Ministerrat und sagt, das ist morgen auf der Agenda?
Ja, es gibt ja einen Geschäftsführer da drinnen, den Bundeskanzler. Die Frage stellt sich, warum behandeln wir das nicht im nächsten Ministerrat? Dann sehe ich unmittelbar, was die anderen Koalitionspartner dazu sagen.
Ich meine, das, das sind die Momente, wo Social Media und Zusammenstärke als Kampagne natürlich perfekt geeignet wären, einfach herzugehen und zu sagen, okay, es gibt eine Pressekonferenz von dir mit dem Erwin Hameseder, mit der Frau Minister, weil einfach die Dringlichkeit geboten ist. Es ist, glaube ich, gibt keinen Grund, das weiter zu verzögern. Ein Seitenaspekt oder eine Seitenfrage zu diesem Thema. Was ist denn der Impact dieser 8 Monate oder der Verlängerung auf die 8 Monate? Bedeutet das auch einhergehend weitere Investitionen in Infrastruktur, Kasernen, notwendige, ich weiß es nicht, was Anschaffungen von weiteren Fahrzeugen, Material, Waffen etc.? Nämlich heißt das auch unter Anführungszeichen ein Impuls für die Wirtschaft?
Der Impuls für die Wirtschaft ist schon mit dem Aufbauplan geschaffen worden. Mhm. Nur die Bereitstellung der personellen Ressourcen ist ja genauso notwendig wie die Bereitstellung der materiellen Ressourcen, sondern das geht Hand in Hand. Der Impuls für die Wirtschaft ist definitiv schon durch den Aufbauplan gegeben. Ich hoffe, dass er in den nächsten Budgetrahmen, man sich nicht allzu weit von diesen 2%, die im Regierungsprogramm drinstehen, entfernt.
Nein, aber wenn ihr das jetzt beschließt, dann würde das ja mit, ich weiß es nicht, 1.1.27 oder 28 in Kraft treten zum Beispiel. Bedeutet die Verlängerung auf 8 Monate auch einen sofortigen Effekt, dass ich eben, keine Ahnung, Baufirmen brauche, die Kasernen ausbauen? Ich muss Uniformen anschaffen.
Es erhöht sich ja nicht die Zahl der Soldaten. Ja. Es erhöht sich ja nur die Zeit. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Kasernen zu 100% das ganze Jahr belegt sind. Was aber definitiv passiert, auch schon lange notwendig, dass die Infrastruktur zeitgemäß umgestellt wird. Auch da, der Aufbauplan 2032 beinhaltet jetzt nicht nur die materielle Beschaffung, sondern beinhaltet genauso Herstellung der Infrastruktur, was die Unterkunftsmöglichkeiten für die Rekruten betrifft, aber auch genauso die Infrastruktur für das neue Gerät. Also diese Effekte passieren.
Aber trotzdem,
umso wichtiger ist, dass ich jetzt nicht nur das Material habe, sondern auch das Personal, das das Ausbildungsstand hat, um es auch bedienen zu können.
Ich hätte nur gemeint, wenn wir sowieso in einer Wirtschaftskrise sind und Impulse brauchen für die Belebung, dann wäre das eine von vielen Maßnahmen, die ich setzen könnte und die ich auch als Republik Österreich initiieren könnte.
Das war meine ist sicher nur ein positiver Effekt dazu. Absolut. Wir haben ja insgesamt einen Personalstand, ich glaube, es sind um die 24.000. Das heißt, du hast ja das Zivilpersonal und das Militärpersonal. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Also um Redaktion des Personals geht es ganz bestimmt nicht.
Nein, Aufbau.
Es geht vor allem um den Aufbau der Miliz. Ja. Dort haben wir ein großes Problem. Wir haben ja derzeit schon ein Fehl von ungefähr, das sind offizielle Zahlen, dann kann man es auch in einem offiziellen Interview geben, wir haben dort ein Fehl von 6.000 Miliz-Unteroffizieren, die auch dadurch bedingt sind. Dort braucht man einen entsprechenden Aufwuchs. Ja. Der geht auch nicht von heute auf morgen. Der ist umso wichtiger, dass diese Entscheidung 8+10 schon gestern fällt und nicht erst irgendwann
übermorgen. Bin ich wieder zurück beim Optimisten. Deswegen, ich kenne die Republik Österreich und deswegen war ich vorher bei den 10 Jahren, die du genannt hast, überrascht. Gut, wir hoffen das Beste. Österreich unter der Frau Verteidigungsministerin Tanner ist Teil der European Sky Shield Initiative geworden. Die FPÖ sagt dazu, das ist ein NATO-Beitritt durch die Hintertür und ein Neutralitätsverrat. Du hast ja auch nach deinen Tätigkeiten als Minister, als oberster Adjutant beim Bundespräsidenten, warst du dann in Brüssel, dann bist du zurück ins Außenministerium als Berater der Außenministerin Beate Meindl-Reisinger. Die Frau Außenministerin, die auch schon hier an diesem Tisch saß, wird ja von Menschen, die es nicht gut mit ihr meinen, immer als NATO-Beate beschimpft. Siehst du den Beitritt zur Sky Shield-Initiative als eine versteckte oder verdeckte NATO-Beitritt durch die Hintertür?
Es sind beide Behauptungen. Ich beginne bei der letzten, nämlich, dass die Außenministerin ein NATO-Beitritt ist, was absolut falsch ist. Ja. Die Außenministerin ist sehr stark für europäische Verteidigung, die sie eintritt. Und da sind wir Mitglied in der Europäischen Union, zu Recht. Wir haben den Artikel 42.7. Und genauso wenig hat Sky Shield mit der Neutralität. Mit allen
Beistandspflichten heißt es, glaube ich, oder? Beistandspflicht, oder?
Mit Beistandspflicht, ja. Genau. Und zwar Beistandspflicht hat ja ein volles Spektrum von der militärischen und wir sehen es jetzt auch bei der Ukraine, was Sanktionen betrifft. Und genauso wenig hat Sky Shield mit der NATO zu tun. Sky Shield ist nichts anderes, ich war zu dem Zeitpunkt ja in Brüssel, ist nichts anderes wie einmal eine gemeinsame Planung, wie bilde ich eine europäische Fähigkeit, die mir hilft, wenn Raketen ganz gleich aus welcher Richtung auf Europa fliegen.
Ja, wir haben es gerade erlebt, Einschub, Zypern, eine Drohne aus dem Iran. Ne?
Genau. Und diese Raketen ist jetzt und Drohnen ist ja schon ein breit gefächertes Spektrum. Das kann in der Zwischenzeit schon vielfältig sein. So, das ist der erste Punkt. Und dieses Sky Shield, die Überlegungen bestehen immer aus zwei Aspekten. Einerseits muss ich erkennen, was kommt in der Luft daher. Ein gemeinsames Radarbild, was wir teilweise schon haben. Also quasi die Sensorik. Und das andere sind die Effektoren. Und bei den Effektoren gibt es keine zentrale Steuerungsstelle, sondern es ist so wie bei, ich habe Flightradar auf meinem Handy, ich sehe, da kommt ein Flugzeug daher und fahre zum Flughafen. Flightradar militärisch gesehen, ich sehe, da kommt eine Rakete her, vermutlich ein Einschlagspunkt ist ein Ort in Österreich und ich bin in der Lage, mit meinen Mitteln diese zu dort abzuschießen, wo ich will, dass zerstört wird und nicht mitten in Wien oder sonst irgendwo.
Das heißt aber eigentlich, wenn wir jetzt wiederum zurückkommen zur Ursprungsidee von Zusammen stärker, nämlich eine Politik der Vernünftigen anzubieten, heißt das, gegen Sky Shield zu sein, bedeutet eigentlich gegen den Schutz der eigenen Bevölkerung zu sein.
Ja, absolut. Ja. Ich stelle, und das ist dieser, das ist ebenfalls eine Desinformation gegenüber der eigenen Bevölkerung, nämlich eine doppelte Desinformation. Ich gebe einerseits der Bevölkerung das Gefühl, das ist ein NATO-Beitritt und verstoßt so gegen die DNA der Österreicher das Neutralitätsgefühl. Und gleichzeitig verheimliche ich aber auch, wenn wir es nicht tun,
dass wir uns gefährden.
Sind wir massiv gefährdet. Ja? Stellen wir uns vor, Rakete fliegt, haben wir jetzt eh gerade Ländermatch gehabt, Österreich-Tunesien, fliegt ins Stadion rein.
Ja.
Und das fällt dabei unter den Tisch. Und das ist für mich nicht nur eine grobe Fahrlässigkeit, sondern das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, was man da der Bevölkerung, der eigenen Bevölkerung antut, aus parteipolitischen Gründen.
Ja. Darf ich dich fragen, warum, also wäre ich Verteidigungsminister oder Ministerin, würde ich ja genau damit eine massive Informationskampagne fahren, um einer FPÖ damit auch den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil das ist ja wirklich gefährlich, was die da machen. Warum tun wir das nicht? Warum sitzen wir da und schauen zu, wie Menschen Dinge behaupten, auch über die Sicherheit Österreichs, über einen NATO-Beitritt? Wie gesagt, da wird die Außenministerin verunglimpft und beschimpft und gefährdet sogar und bedroht. Das kommt ja alles aus einer Ecke, nämlich aus der Ecke der FPÖ oder der sehr rechten Seite des politischen Spektrums. Warum tun wir da zu wenig? Nämlich auch in der Kommunikation und in der Aufklärung.
Es sind zwei Aspekte. Also wenn man die Debatten wirklich im Nationalrat mitverfolgt, da gibt es ja den direkten Konter auch der Verteidigungsministerin, der Außenministerin auf diese Angriffe. Und dann sind wir aber in der Medienwelt. Es ist ja nicht nur der Initiator, sondern es gäbe schon auch eine Verantwortung bei denjenigen, die Medien betreiben. Ja. Du machst ja das mit deiner Plattform, ja, um das zu thematisieren. Ja. Warum passiert das in anderen Bereichen nicht? Ja. Also das ist schon für mich auch ein zweiter oder ein Dualismus. Die Bevölkerung wird es nicht mehr den Schutz nehmen, aber ist natürlich mit einer Informationsflut überlastet, dass sie auch für sich Schwergewichte setzt. Und das ist ein Unterschied zwischen der österreichischen Bevölkerung und nehmen wir der finnischen Bevölkerung. Warum ist Finnland der NATO beigetreten? Naja, weil nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und einer 1300 Kilometer langen unmittelbaren Grenze die Befürchtung in der Folge, das Bedrohungsbewusstsein so groß war, dass die Politik leicht die Entscheidung machen können, das war eine Entscheidung von ein paar Monaten, letztendlich der NATO beizutreten. Das haben wir in Österreich leider nicht. Das heißt, die Sensibilität auch der Österreicherinnen und Österreicher, nämlich genau diese Dinge auch zu erfahren und entsprechend darauf zu reagieren, ist überschaubar. Und das macht es in solchen Situationen dann ungleich schwieriger. Ich habe zwar die Debatten im Nationalrat, aber
an der Kommunikation scheitert. Wer schaut sich die Debatte im Nationalrat an?
Ja, und das ist halt, es ist schon auch etwas, es liegt da die Verantwortung bei der Bevölkerung. Information ist halt nicht nur eine Bringversorgung, sondern ein Wort, was mir gebracht wird, sondern schon auch eine Eigeninitiative im Sinne von, ich hole mir die Informationen.
Ja. Du bist Teil der Expertenregierung gewesen nach dem Ibiza-Videoskandal 2019, die damalige Bundeskanzlerin, leider schon verstorben, Bierlein, hat eine Expertenregierung geführt. Du warst Verteidigungsminister. Ich als österreichischer Konsument und Bürger habe diese Expertenregierung in fantastischer Erinnerung. Einzige Haken dieser Regierung war, sie durfte nicht gestalten, sondern nur verwalten. Was war für dich damals das herausragendste Erlebnis oder Beispiel dieser Regierung, die ohne Parteizwang, ohne Parteilogik einfach in der Sache entscheiden konnte und Dinge umsetzen konnte oder vorantreiben konnte oder eben nicht?
Ich würde mal sagen, der Gesamteffekt dieser Regierung war sicher, wir haben jetzt nicht die große staatliche Krise gehabt, aber doch sind die Wellen ziemlich hochgegangen. Das heißt, was der Regierung sicher als gesamtes Gremium gut gelungen ist, ist die Wellen wieder abzuflachen. Wir haben dann Wahlen gehabt und die ganze Situation, die innenpolitische Situation hat sich beruhigt. Das war der eine Punkt. In meinem Bereich und jeder Minister, jede Ministerin hat ja schauen können, was sie in ihrem eigenen Bereich, ob sie mehr verwaltet oder doch auch gestaltet. Ich habe ja, du hast meinen Bericht angeführt, ich habe doch etwas getan. Gestaltet. Ja. Ja. Das war für mich das Herausragende. Es war für mich ein inneres Bedürfnis, nicht nur zu sagen, wie das Bundesheer dasteht, sondern vor allem Wege aufzuzeigen. Und dieser Bericht ist ja, wir haben heute sehr viel über den Aufbauplan 2032 gesprochen, war schon einer der Hauptinputte in diesen Aufbauplan 2032. Also rückblickend war das gut. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, wir haben ja kurz vor Covid dann übergeben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie eine Expertenregierung in der Lage gewesen wäre, verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung umzusetzen, ohne dass wir gleich vom Nationalrat unseres Amtes enthoben worden wären. Mhm. Also es bedarf schon, es war gut, Experten in der Regierung zu haben und Expertise ist nie schlecht oder evidenzbasiertes Handeln wäre ohnehin das Primat der Politik, würde ich sagen. Aber umgekehrt braucht man und die Abgeordneten sind vom Volk gewählt, also jetzt nicht ad personam, aber die Parteien, die drin sind. Und dieser Rückhalt ist schon enorm wichtig. Ja, den hätte die Expertenregierung dann in dieser schwierigen Situation kaum gehabt. Ja, also das will man nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn wir, vielleicht wäre der erste Lockdown noch durchgegangen, aber beim zweiten,
der zweite schon immer.
Der zweite, den hätte man nicht mehr geschafft. Ja.
Du hast die Future Operations Plattform gegründet, die bringt Wissenschaft und Politik zusammen. Was genau ist das und warum, ich entschuldige die provokante Frage wieder, braucht es dafür einen Generalmajor, der das privat gründet und nicht eine Institution, die das auch mit den entsprechenden Mitteln versorgen kann, um das noch schneller, noch effizienter und ich glaube, es ist extrem wichtig, Wissenschaft und Politik zu vernetzen, in die Gänge zu bringen?
Es hat nicht an eines Generals bedurft, sondern unter dem Druck der Covid-Krise haben sich tatsächlich Wissenschaftlerinnen, aber es war zum Beispiel der Martin Kocher dabei, Bardelt, genauso Niki Popper, Stefan Turner und viele andere, oder aus dem Bereich Gesellschaft, Psychosoziales, Silvia Kritzinger, Barbara Schober und dergleichen, nur um aufzuzeigen, oder von der TU, Professor Rauber, was IT betrifft, Michael Stampfer vom WWTF, hat sich eine interdisziplinäre Gruppe gefunden, die dann auch in der Lage war, gibt auch einige Papiere, die entwickelt wurden, und zum Beispiel ist alles Gurgelt in Wien ist daraus entstanden, um relativ rasch den Kindern wieder ermöglichen, in die Schule zu gehen unter halbwegs gesicherten Bedingungen und dergleichen. Und es gab dann am Mitte, Ende der Covid-Krise die GECKO-Kommission. Dieser Gedanke, was du gesagt hast, warum wird das jetzt nicht quasi von der Regierung aufgegriffen, dieser interdisziplinäre Gedanke ist ja dann entsprechend aufgegriffen worden. Und eins der Ausflüsse aus dem Ganzen ist auch das Krisensicherheitsgesetz, das Bundeslagezentrum. Mhm. Wenn man in das Gesetz reinschaut, ist sehr viel von dieser Philosophie drinnen, dass erstens einmal, gehen wir nochmal zurück auf die Covid-Krise, wir haben zwei unterschiedliche Strategien gehabt, die Strategie, mindestens zwei, das Gesundheitsministerium, das Bildungsministerium und andere. Das Krisensicherheitsgesetz fasst es jetzt zusammen und sagt, wir haben ein Bundeslagezentrum unter der Federführung von dem Ministerium, das unmittelbar von der Krise betroffen ist, und die anderen arbeiten entsprechend zu. Das heißt, man hat schon war gute Initiator und sehr viele Projekte, bin jetzt auch beim WWTF Senior Fellow tätig, gibt gerade ein Forschungsprojekt, ein interdisziplinäres zur Stärkung der Resilienz der Gesellschaft. Also sehr viele Ideen, die damals geboren wurden, nämlich aus einer Krise, und Krisen ermöglichen solche Instrumente. Außerhalb der Krise wäre das undenkbar gewesen. Aber das Positive ist, dass es sehr viele Spillover-Effekte gegeben, sowohl was die Gesetze betrifft, Krisensicherheitsgesetz, Bundeslagezentrum, Regierungsberater als Beispiel, aber auch im Bereich der Wissenschaft.
Du warst als Verteidigungsminister natürlich auch für den Heeresnachrichtendienst verantwortlich, also den Geheimdienst, der zivil gesehen im Innenministerium angesiedelt ist. Wir haben immer wieder gehört, ein FPÖ-Innenminister würde von den Intelligences international nicht akzeptiert werden, oder wir wären als Österreich von diesen Informationen abgeschnitten. Teilst du diese Sicht als Experte und ehemaliger Verteidigungsminister?
Muss ich vielleicht was richtigstellen. Das Heeresnachrichtenamt ist ein Teil des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Ja. Und wir haben auf der Seite des Innenministeriums, vorher war es der BVD, jetzt ist den DSN. DNS, ja. Das Heeresnachrichtenamt, und für das kann ich wirklich sprechen, weil es auch unter meiner Verantwortung stand und natürlich auch mir ein Leben lang begleitet hat, das ist international gesehen wirklich ein anerkannter Nachrichtendienst. Denkt man an das Taylor Swift-Konzert, die Informationen kamen von ausländischen Diensten an unsere Nachrichtendienste und ist dann ins Innenministerium gegangen. Das heißt, aus Sicht der Republik, sage ich mal, sehr eigennützig, ist wichtig, dass ich für ausländische Dienste einen verlässlichen Dienst habe als Ansprechpartner. Das ist sicher immer noch, und nämlich aus der Vergangenheit und jetzt das Heeresnachrichtenamt, man muss auch fairerweise dazu sagen, das DSN hat sich schon etabliert. Auch dort wurden Schwachstellen ausgebessert und ist auch jetzt, würde ich sagen, sicherlich auch international gesehen schon ein Nachrichtendienst, ein ziviler Nachrichtendienst, der entsprechendes Vertrauen hat, nämlich Informationen zu bekommen für kritische Situationen in Österreich.
Die man aber eben offensichtlich anderen oder bestimmten Vertretern bestimmter Parteien nicht zutraut, oder? Dass das vertrauenswürdig weitergeführt werden könnte. So, das Stichwort Hausdurchsuchung beim BVD damals unter Kickl.
Aber auch das
hat schon großen Schaden zugefügt, oder?
Ja, keine Frage. Aber ich bin ja überzeugt, dass auch Politiker aus der Vergangenheit lernen.
Ja.
Und wie gesagt, es gibt immer noch das Service-Nachrichtenamt. Und innenpolitisch muss man sagen, wenn man vergleichsweise andere Länder sieht, ob das jetzt Ungarn war und dergleichen, ja, die haben auch Informationen gekriegt. Also man muss die Kirche auch dort im Dorf lassen.
Auch zu diesem schönen de facto Schlusswort Politiker lernen aus der Vergangenheit und aus der Geschichte. Also auch da habe ich wiederum sehe ich den Optimisten in dir, weil der Blick in die Geschichtsbücher lässt uns natürlich daran zweifeln. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen und schon langsam zum Schluss kommen. Zwei kurze Fragen. Du hast, wärst du heute noch einmal Verteidigungsminister, was wäre dein erster Schritt?
Den Aufbauplan 2032 rasch umzusetzen.
Den Minister anzubringen.
Genau, und die Verlängerung der Wehrpflicht von 8 auf die 8+2 durchzusetzen. Ja.
Du hast trotzdem in einem Medium in der Furche gesagt, die FPÖ gefährdet die Sicherheit der Österreicher. Das ist eine sehr direkte Aussage von einem Generalmajor. Was konkret hast du damit gemeint damals?
Das war genau, dass wir heute diskutiert haben, die Geschichte mit Sky Shield.
Ja.
Wenn ich Sky Shield in Frage stelle und keine Alternative habe, nehme ich das Schutzschild von den Österreichern weg und damit gefährde ich ja unmittelbar das Leben der österreichischen Bevölkerung. Ja, zu dem stehe ich nach wie vor.
Würdest du so wieder sehen und auch wieder so sagen?
Ja, und ich sehe in der FPÖ keine Änderung dieser Haltung. Also sie gefährdet nach wie vor den Schutz der österreichischen Bevölkerung.
Ja. Wir haben heute über Kriege gesprochen, über Bedrohungen, über ein Bundesheer, das jahrzehntelang kaputt gespart wurde und über die Frage, was Neutralität in einer Welt bedeutet, in der Drohnen auf NATO-Gebiete einschlagen und Blockaden simuliert werden. Generalmajor Thomas Stalinger hat über 40 Jahre lang für die Sicherheit dieses Landes gearbeitet. An dieser Stelle möchte ich mich als Staatsbürger bei dir dafür bedanken, sollte man auch einmal sagen. Du hast sicherlich auf viel verzichtet, Freizeit, Familie, Entbehrungen aller Art. Du hast gearbeitet als Soldat, als Kommandant, als Minister und als Berater. Er hat Dinge gesehen und erlebt, die die meisten von uns nur aus Nachrichten kennen oder aus irgendwelchen Romanen oder Filmen. Und er sagt seit Jahren dasselbe, Österreich ist zu wenig oder nicht vorbereitet. Wir hoffen, dass sich das dank dir und deiner steten Arbeit gemeinsam mit Generalmajor Hameseder und unserer sehr geschätzten Ministerin Tanner jetzt ändern wird. Hoffen wir, dass die Bundesregierung uns zuhört, dass sie aufwacht und dass es noch im Juni einen Ministerratsbeschluss gibt. Die Frage ist, wie gesagt, ob sie diesmal zuhört. Das war Streitwert. Thomas, ich danke dir für deine Zeit und für dieses Gespräch.
Sehr gerne.